Halleluja! Ich kann euch doch nicht alleine lassen. Ich bring's doch gar nicht übers Herz. Ja, also das letzte Lied, das war schon mein Takt. Also das war schon meine Geschwindigkeit. Aber es ist beides gut und wichtig. Ja. Kennt ihr solche Zeiten, wo ihr einfach Gott besonders nahe seid? So Momente, die man nicht planen kann, die man nicht voraussehen kann, wo Gott einem einfach hineinnimmt in einen Raum der Begegnung. Es ist nicht zu beschreiben, was man in diesem Raum erleben darf. Und ich weiß, so wahr mein Herz schlägt und ich hier sein darf und du da bist, es gibt diesen Raum. Ich habe so im Gebet hinten gedacht, Herr, wir sind noch so geerdet. Wir sind noch so geerdet und wir sollten gehimmelt sein. Ja, stimmt, wir sind noch so Erden, Vergänglichkeit bezogen und wenn dir Gott diese Gnade schenkt und glaub mir, wenn ich euch nur ein paar Gedanken weitergebe, dann will ich nicht mich in den Mittelpunkt stellen. Schaut ihn an, schaut Jesus an, schaut nicht mich an, schaut ihn an, Jesus. Er ist der, der die Botschaft heute weitergibt. Er ist der, der Gedanken in euer Herz legen möchte, die Veränderung bringen, die Neues schafft, die Herrlichkeit des Himmels entfalten kann. Schaut auf ihn, schaut nicht auf mich. Ja, also ich bin in der Regel nicht so nah am Wasser gebaut, aber wenn du so mal in diesem Raum gewesen bist, dann kannst du zuerst einfach nur weinen über die Herrlichkeit und Heiligkeit, die Gegenwart Gottes. Und ich lag so vor Gott und ich musste zuerst eine halbe Stunde weinen, weil einfach die Herrlichkeit so überwältigend war. Und ich habe so gemerkt, wie weit weg ich von dieser Liebe bin, die Gott zu mir hat. Und ich habe so gemerkt, und das war noch fast schlimmer, wie unfähig ich bin, so zu lieben, wie er liebt. Das hat von neuem wieder mein Herz zerbrochen und mich wieder neu zu ihm gezogen. Gott, ich bin so bedürftig, dass du mich mit deiner Liebe füllst und dass deine Liebe und dass deine Güte, dass deine Sanftmut und deine Barmherzigkeit durch mein Leben scheinen kann, wirken kann. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin so bedürftig, das ist mir wieder ganz neu bewusst geworden in seiner Gegenwart. Und dann kam der Heilige Geist und nahm mich an der Hand und ich versuchte das einfach ein bisschen bildhaft darzustellen und führte mich zum Lamm Gottes. Und es ist dann so erschütternd, was du in der Gegenwart des Lammes Gottes siehst, was alles noch an deinem Leben hängt, was Gott nicht ehrt und Gott nicht verherrlicht. Es war wie ein Mantel, den ich anhatte, einen dunklen, schäbigen Mantel, der viele Taschen hatte. Wie die Hosentasche oder Jackentasche. Und in jeder dieser Tasche war irgendetwas drin. Und das Lamm fragte mich, möchtest du mir das anvertrauen? Möchtest du das in meine Hände geben? Du hältst noch so viel selbst fest und versuchst noch so viel selbst zu machen und zu tun und zu wirken. Und das ist Ballast auf deinem Leben. Den sollst du nicht tragen. Du sollst in diesem Raum meiner Gegenwart bleiben und sein, in dieser Leichtigkeit zu erleben, dass ich deine Dinge in die Hand nehme. Aber ich nehme sie dir nicht weg. Außer du gibst sie mir. Vertraue mir doch, dass ich für alle deine Umstände, deine Sorgen, deine Probleme Lösung geschaffen habe am Kreuz, dann vertraue es mir, übergib es mir. Und wenn du dann erleben darfst, wie dieser Mantel von dir genommen wird, weißt du, ich verwundere mich nicht, dass der Herr sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Mit wie vielen Dingen beladen wir uns? Und von wie vielen Dingen lassen wir uns beladen? Ehe, dass wir zuerst zum Herrn gehen, der doch über allem steht, der doch alles im Griff hat. Gott möchte uns heute Morgen in diesen Raum hineinnehmen. Und ich bin so etwas von überzeugt, dass heute Morgen ein Geist der Traurigkeit gehen muss. Weil seine Macht, die Macht dieses Geistes der Traurigkeit, ist am Kreuz gebrochen worden. Und ich bin so etwas von überzeugt, dass dieser Geist der Depression heute Morgen gehen muss. Es ist vollbracht. Und da sind noch einige Geister da, die gehen müssen in Jesu Namen. Wisst ihr, in diesem Raum der Gegenwart Gottes, da ist seine Herrlichkeit, da ist seine Präsenz, das ist seine Regentschaft. Da hat keine Krankheit mehr Platz. Und nichts Böses, nichts Schlechtes, nichts Negatives. Keine Anklage, sagt der Herr. Keine Anklage. Hörst du? Lass dich nicht länger anklagen vom anderen. Du bist ein Kind Gottes. Nicht du hast ihn erwählt, sondern er hat dich erwählt, dass dir vergeben wird, dass du Rettung erfährst, dass er dein Herr und Heiland sein darf, dass er regieren darf in deinem Leben und dich segnen darf mit allen himmlischen Segnungen, die bereits gesprochen sind, die bereits bereitgelegt sind, dass du sie empfängst, dass du sie entgegennimmst. Halleluja! Lasst euch mit hineinnehmen in diesen Raum seiner Gegenwart. Gelobt sei der Name des Herrn. Herr, ich stehe vor dir. Und es ist so eine Gnade, Herr, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen. Herr, dieser Morgen ist kein gewöhnlicher Morgen. Weil du da bist und weil du, wunderbar Heiliger Geist, uns in diesen Raum der Gegenwart unseres wunderbaren Vaters hineinnimmst. Oh, dass in diesem Raum so vieles geschehen darf, an Heilung, an Wiederherstellung, an neuem Herr. Dieser Raum ist voll deiner Herrlichkeit und Heiligkeit. Ich preise dich, Herr, dass du uns würdig gemacht hast, in diesem Raum zu sein und zu bleiben durch das Lammesblut, das uns reingewaschen hat von jedem Schmutz. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen sagst, wo du deine Sünden bekennst, da bin ich treu und gerecht und vergib dir deine Schuld. Und du reinigst uns von jeglicher Ungerechtigkeit. Du reinigst dieses Kleid ganz neu, dass wir mit weißem, reinem Brautkleid vor dir stehen. Ganz nah an deinem Herzen, wo wir alles empfangen können, was du hervorbereitet hast. In Jesu Namen. Halleluja. Wir haben einige Wochen hinter uns, die nicht ganz einfach waren. Wir waren in vielen Bereichen herausgefordert und vielleicht geprüft, ich weiß es nicht, aber wir haben so einiges erlebt, was man sich eigentlich nicht wünscht und nicht sucht. Das kennt ihr vielleicht nicht, aber uns geht es manchmal ab und zu so. Und mitten in dieses, weißt du, wo du so viele Dinge hast, eben diese Taschen wieder, die nicht erledigt sind, die man nicht abhaken kann, die man nicht zur Seite legen kann und erledigt, bezahlt, ist gut, in diesem Raum stehst du dann. Und da kommt der Herr zu dir und sagt, Heinz, ich möchte, dass du über Freude predigst. Und ich, ja super. Nimm meinen Bruder. Ich glaube, Mose hat es auch so gesagt. Über Freude zu predigen, wenn man in diesen Stürmen drin steht, ist schon mal eine Herausforderung, nicht wahr? wenn dir dein Gefühl etwas anderes sagt und die Umstände etwas anderes sagt als das, was du gerade als Aufgabe bekommst. Aber wir wollen ja gehorsam sein, nicht wahr? Und da nehme ich euch jetzt heute mit in diesen Raum der Gegenwart Gottes. Und ich möchte zuerst ein paar Bibelstellen lesen, die uns etwas hineinnehmen in das, was die Bibel unter Freude versteht. Um diese Freude im Herrn und am Herrn, in diesem Raum zu sein, der über dem Irdischen steht, über dem Vergänglichen steht, dass man tatsächlich da Gottes Freude erfahren kann, mitten im Sturm. Und wir werden es noch sehen und hören. Im Psalm 16, Vers 11. Im Psalm 16, Vers 11 spricht David über etwas, was er so Wunderbares erlebt hat. Und da heißt es, du tust mir kund den Weg zum Leben. Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Was für ein Geschenk, nicht wahr? Wenn einem Menschen den Weg zum Leben bekannt wird. Und dann geht's weiter. Vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Freude, die Fülle in diesem Raum seiner Gegenwart. Wenn die Bibel es uns sagt, wisst ihr, wie viele Bibelstellen es gibt, die über Freude? Viele. Mindestens jeden Tag eine für das ganze Jahr. Und noch mehr. Also über 380 Stellen, die von Freude sprechen. Darum habe ich auch das tiefe innere Empfinden, dass unser Gott ein Gott der Freude ist. Auch wenn wir wissen, er kann auch zornig sein, über alles Gottlose und Gericht halten. Aber wenn wir ihn anschauen, dann sehen wir Freude in seinem Gesicht. Mein Sohn, meine Tochter kommt zu mir. Wow. Was muss das Gott für eine Bedeutung haben? Gewaschen durch das reine Blut Jesu Christi. Das ist so etwas Wunderbares. In Hebräer 1,9. Hebräer 1,9 stehen folgende Worte. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keines deiner Gleichen. Gott, der Vater, hat seinen Sohn, den er hier auch als Gott bezeichnet, mit Freudenöl gesalbt, wie keines seinesgleichen. Ist er nicht der, der uns vorausging? Im Sterben und seiner Auferstehung, Karfreitag, Ostern, was wir bald feiern. Also wenn er gesalbt wurde mit Freudenöl, bist du bereit? In Römer 14, Vers 17. Römer 14, Vers 17. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. Das Freudenöl. Und Freude im Heiligen Geist. In Jesaja 61, Vers 3. Jesaja 61, 3. Ein bekannter Text. Zu schaffen den Traurigen zu Zion, dass ihnen Schmuck für Asche und Freudenöl für Traurigkeit und schöne Kleider für einen betrübten Geist gegeben werden, dass sie genannt werden die Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn ihm zum Preise. Jesaja 61, 3. Dieses Freudenöl. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal erlebt hat, dass der Geist des Lachens kommt. Wir haben das zweimal, glaube ich, denke ich, zweimal erlebt. Einmal, wo unsere Kinder noch ganz klein waren. Wir waren in Konstanz an einer Erweckungskonferenz. Und wir saßen ziemlich weit vorne. wenn nicht die vorderste Reihe. Auf jeden Fall, da hat ein Lobpreiser auf dem Klavier gespielt und da kam wirklich der Geist Gottes und schon wir wurden erfüllt mit Freude, dass wir so lachen mussten, dass sie uns richtig gekübelt hat, aber unsere Kinder, die das nicht spielen können, die fielen von den Stühlen vor lauter Lachen und haben sich da am Boden gekrümmt vor lauter Freudenöl. Freudenöl, das ist etwas Reales, wenn der Geist Gottes Menschen berührt. Und einmal in St. Margrethen, wo Ingolf Elsel eine Evangelisation abhielt, ist auch schon lange her, leider seit damals nie mehr erlebt, aber das war ein Erlebnis, das kannst du nicht machen. Und er hat am letzten Abend gesagt, er hätte einfach den Eindruck zu beten, dass der Geist des Lachens kommt. Und wir lagen auf dem Boden, auf allen Vieren, verstehst du, wir haben unsere Bäuche gehalten, unseren Kopf gehalten, weil dir alles schon wehgetan hat vor lauter Lachen. Und es war so ein göttliches, himmlisches, herrliches Lachen, also mit nichts anderem zu vergleichen. Und glaubt ihr, da wich so viel Traurigkeit, so viel Schwere ging, so viel Depressionen wichen durch dieses fröhliche Lachen, wenn vor ihm Freude die Fülle ist. Was meint ihr? Ist das sein Lachen, das Gott hat? Nein. Nein, das ist ein Herz, das überfließt vor Freude, dass du... Ah, wer hat schon mal so richtig von Herzen gelacht? Das ist doch etwas ganz Besonderes, nicht wahr? Es gibt so viel genug anderes. Da brauchen wir mal richtig dieses... Und wenn es dann ein himmlisches, göttliches... geschenktes Lachen ist. Und ich weiß noch, neben mir kniete die Frau von meinem Cousin. Wir schauten uns nur an und wir konnten einfach nicht mehr. Wir haben, wie gesagt, unsere Bäuche gehalten. Und wie schön, wenn der Heilige Geist kommt und uns löst von allem, was uns noch runterbindet und schwer macht und uns in diesen Raum der Freude Gottes hineinzieht. Halleluja! Seid ihr da?
Ja.
Nehemia 8, Vers 10, bekannter Text, nicht wahr? Und bekümmert euch nicht, Nehemia 8, Vers 10. Nehemia 8, Vers 10. Und bekümmert kümmert euch nicht. Ja, das ist leicht gesagt, gell? Und bekümmert euch nicht. Wenn ich die Dinge anschaue, die da alle waren in den vergangenen Wochen, dann komme ich nicht raus. Ja, dann komme ich nicht raus. Das bestimmt mich dann zu fest. Darum schaue ich auf ihn. Und ich muss mich immer wieder entscheiden, Herr Jesus, ich schaue auf dich. Auf dein Wort. Ich stelle mich auf das Fundament, das du bist. Und ich richte mein ganzes Sein auf dich aus. Und in dir finde ich Zuversicht. In dir finde ich Kraft. In dir finde ich die Freude, die ich jetzt gerade brauche. Nehemia 18 und bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist unsere Schwäche. Kraft. Gut. Jetzt geht's ab. Jetzt wird die Rakete gezündet. Ja, aber das ist es, was wir brauchen. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, unsere Kraft. Wenn doch die Bibel uns das zuspricht, dann muss es doch wahr sein. Dann muss es doch möglich sein. Amen. Aber es hat eine Entscheidung, die ich treffe. Ja, Herr, ich stelle mich auf dein Wort und du hebst mich hoch aus dem Staub dieser Welt, aus den Unmöglichkeiten, die mein Leben gerade umgeben. Du bist immer noch der Sturmstiller und ich darf es erleben und wir erleben es und haben es erlebt. Philipper 4, Vers 4. Gell, Nila? Du darfst gern aufstehen, wenn du dich nicht mehr halten kannst auf dem Stuhl. Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn. Bekannter Text. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Paulus war jetzt nicht eine Person, die leichtfüßig über den Erdenboden ging. Paulus war eine Person, die sehr angefochten war. Wir kennen seine Geschichte ein wenig und wir sagen, wow, und der schreibt solches. Er musste das schreiben, weil er immer wieder sich darin fand. Sonst hätte er das nicht durchgestanden. Sonst hätte er längst aufgegeben, auf diesem mühsamen Weg das Evangelium hinauszutragen, wider alle Widerstände. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und noch die letzte Stelle, Johannes 15, Vers 11. Und die dürft ihr gerne zu Hause nochmals durchlesen und beten, Heiliger Geist, offenbare mir die Tiefe dieser Wahrheit in meinem Herzen. Johannes 15, Vers 11. Dieses 15. Kapitel ist ja ein bekanntes Kapitel. Er ist der Weinstock. Wir sind die Reben. Wer in ihm ist und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dann sagt er weiter, und wenn ihr meine Gebote haltet, dann sind ihr die, die mich lieben. Denn die mich lieben, die halten meine Gebote. Und dann kommt dieser 11. Vers. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Auf dass meine Freude, und stellt euch vor, Jesus war hier vor seinem Tod, vor Karfreitag. Aber man muss sich fragen, hey Jesus, wie kannst du Freude haben im Bewusstsein dessen, was auf dich zukommt? Wisst ihr, was seine Freude war? Dass seine Hingabe am Kreuz die Rettung für Millionen und Millionen von Menschen ist, aber er freute sich noch an etwas anderem. Dass er seinen Vater verherrlichen konnte durch den Weg, den er ging. Das war seine tiefste, tiefste Freude. Johannes 17. Vater, auf dass du verherrlicht wirst durch deinen Sohn, der dir gehorsam ist bis zum Tod. Ja. Wow. Was ist das für die Tiefe einer Freude? Den Vater zu verherrlichen durch Leben und durch Sterben. Was ist das für eine Dimension? Da stehen wir an, gell? Und das ist klar. Das ist klar. Wir können das nicht in der ganzen Tiefe, Breite und Höhe verstehen, wenn nicht der Geist Gottes uns hilft. Aber wir alle stehen auch in einem Kampf. Wir haben heute in der Andacht gelesen, Paulus läuft dem Ziel entgegen, in seiner Rennbahn. Und da gibt es ja Linien auf der Rennbahn. Und Bellis Conway sagt, lauf in deiner Bahn. Lauf nicht beim Nachbarn rechts oder links, lauf in deiner Bahn und habe eines vor Augen, das Ziel. Wir haben eine lebendige Hoffnung in dem auferstandenen Jesus Christus. Ja, haben wir gesungen. Egal, was uns entgegenstehen will. Ja, wir sind Menschen und wir haben Empfindungen und Gefühle und die sind nicht immer dort, wo wir sie gerne hätten. Aber wir haben eine offene Tür, einen Vorhang, der zerrissen ist, einen Zugang, den Milliarden von Menschen nicht haben. Und da hinein sollst du gehen und wenn möglich da drin bleiben. Ich schaffe es noch nicht, aber vielleicht du. In diesem Raum seine Gegenwart, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Freude, seine Liebe zu bleiben, bis jede Zelle in unserem Leib so durchflutet ist, getränkt ist, getauft mit Geist und Feuer, dass es aus uns heraus strahlt. David Wilkerson war mal bei einer Gang in New York, ihr kennt vielleicht diesen alten Film Kreuz und Messerhelden, und da der Gangführer hat gesagt, ich stückle dich zusammen, wenn du nochmals von Jesus sprichst, und er hat gesagt, weißt du, und wenn du mich in 1000 Stücke schneidest, würde es jedes Stück dir sagen, Jesus liebt dich. Diese Freude, um so eine Aussage zu machen, im Angesicht eines solch Verrückten, versteht ihr, der absolut fähig gewesen wäre, ihm zu töten. Aber Gott hatte einen anderen Weg mit diesem Anführer. Er konnte Gott finden durch die Liebe, die durch diesen David Wilkerson floss. 4 Punkte zu dieser Predigt. Erstens, Gott möchte, dass du weißt, was ihm Freude bereitet. Gott möchte, Manuel, dass du weißt, was Gott Freude bereitet. Wie du ihn beschenken kannst, worüber er Freude hat. Ich komme gleich dazu. Gott möchte, dass du weißt, was oder wie du ihm eine Freude bereiten kannst. 2. Punkt. Gott möchte seine eigene göttliche Freude mit dir teilen. Da geht es nicht um eine irdische Freude, die wir auch haben können, feinem Essen oder weiß ich nicht was. Es geht um die göttliche Freude, die das bei weitem übersteigt, nicht zu vergleichen. Und die will Gott mit dir teilen. Und Punkt 3. Gott möchte dir Freude schenken im Gelingen deines täglichen Lebens. Gott möchte dir Freude schenken im Gelingen deines täglichen Lebens. Und der 4. Punkt, wie kann ich die Freude bewahren trotz schwieriger Umstände? Das wird wahrscheinlich der wichtigste Punkt sein. Wie kann ich die Freude bewahren trotz schwieriger Umstände? Kommen wir zum 1. Punkt. Gott möchte, dass du weißt, was oder wie du ihm eine Freude bereiten kannst. Das können wir nur, wenn wir ihn besser kennenlernen. Als ich Karin vor vielen, vielen, vielen Jahren kennengelernt habe, da kannte ich sie, also ich habe mich verliebt, aber ich kannte sie noch nicht wirklich so gut. Und darum habe ich sie mit einer wunderbaren Kochpfanne beschenkt, mit einem tollen Besen, mit einem neuesten Bügeleisen und doch der neueste Staubsauger. Aber irgendwie kam da nicht so Freude hoch. Ja, ich kannte sie einfach noch, ich hätte ja sein können. Und mit den Jahren habe ich gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was sie wirklich fröhlich stimmt. Also, so ist es auch mit Gott. Je mehr wir Gott kennenlernen, umso mehr verstehen wir auch, was ihm wirklich Freude bereitet. Und ich habe diese Geschichte euch schon mal erzählt. Es ist noch nicht so lange her, habe ich mich aufgemacht in einen Schmuckladen. Ich habe gedacht, ich möchte ihr einen Brillanten schenken, so einen Anhänger mit einem Brillanten dran. Und ich hatte natürlich ein Budget. Und dann kam ich in diesen Laden und die Verkäuferin hat mir den ersten kleinen Stein vorgestellt und mir den Preis gesagt und da wurde ich sehr still. Da musste ich nochmals Luft holen und das Budget verdoppeln. Wenn ich ihr das gesagt hätte, hätte sie gesagt, so einen kleinen Stein gibt es gar nicht mit dem Geld, das du bietest, um ihn zu kaufen. Aber worauf ich hinaus möchte, wir kamen dann irgend zu einem Punkt, wo ich einen Brillanten kaufen konnte, der nicht so klein war, dass man ihn doch noch sieht und doch für mein Budget noch bezahlbar war oder für unser Budget. Das war ein Monat vor Weihnachten. Und ich habe mich so gefreut, dass ich ihr diesen Brillanten schenken kann. Versteht ihr? Ich hielt es kaum aus, einen Monat mich nicht zu verraten. Kennt ihr das? Also so kenne ich es jetzt auch nicht. Mit den Pfannen war es einfacher, aber... aber... Und als dann Weihnachten war... Und ich ihn den schenkte. Was meint ihr, wer hatte mehr Freude? Sie oder ich? Ja, ich. Ja, geben ist seliger. Aber vor allem der Gebende, der Schenkende, hat oft mehr Freude als der, der beschenkt wird. Versteht ihr? Und wenn ich Gott beschenken darf mit etwas, wo ich weiß, darüber freut er sich, dann löst das bei mir mehr Freude aus als bei ihm, bei Gott, obwohl er sich auch freut. Was will ich damit sagen? Lerne Gott besser und besser kennen. Und komm in diesen Raum dieser Freude hinein, indem du ihn beschenkst mit dem, worüber du weißt, das macht Gott Freude. Was macht dann Gott Freude? Zum Beispiel, dass du auf seinen Wegen gehst. Psalm 119, Vers 5. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und Licht auf meinem Wege. Psalm 119, Vers 105. Auf seinen Wegen zu gehen, darüber freut sich Gott und damit beschenkst du ihn und dich selbst, weil du möchtest Gott deine Freude bereiten. Das ist so tief in deinem Herzen, das ist eben nicht etwas, wo ich eine Leistung bringe, sondern es ist ein Ausdruck meiner Liebe zu ihm. Ich möchte, dass Gott Freude hat über meinem Leben und weil ich ihn liebe, beschenke ich ihn damit, dass ich auf seinen Wegen gehe. Gott freut sich darüber, wenn ich seine Nähe suche, seine Nähe liebe und seine Nähe begehre. Er freut sich darüber. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Roswitha. Also, gell, ihr dürft schon aufstehen, wenn ihr es auf den Stühlen nicht mehr aushaltet. Das wäre gar nichts so Schlimmes. Gott freut sich auf dich, wenn du kommst. Und glaub mir, deine Freude wird größer sein, wenn er dir sagt, es ist so schön, dass du kommst. Gott freut sich, wenn wir sein Wort und seinen Geist lieben. Er freut sich darüber. Und wie groß wird die Freude, wenn ich wirklich im Wort und im Geist wandle? Ich weiß, er freut sich darüber und ich freue mich noch viel mehr, weil ich ihm dadurch eine Freude bereite. Gott freut sich darüber, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen. Versteht ihr das? Gott freut sich darüber, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen, in den kleinen und großen Dingen. Er freut sich darüber. Er freut sich darüber, wenn wir seine Segnungen und Verheißungen in Anspruch nehmen. Und wie groß unsere Freude, wenn wir erleben, wie seine Segnungen ankommen und wie seine Verheißungen sich erfüllen. Gott freut sich, wenn du seine Segnungen und seine Verheißungen für dich in Anspruch nimmst. Gott freut sich, und das würde jetzt Markus sagen, wenn du das Evangelium hinausträgst zu denen, die ihn noch nicht erkannt haben. Glaubt ihr, dass sich Gott darüber freut? Ja, ganz sicher. Aber glaub mir eines, du wirst dich noch mehr freuen, wenn du am Abend sagen kannst, ja, ja, huhuhu. Wir werden auch Bibelstellen auch dazu auch noch lesen. Und jetzt kommt die Hausaufgabe. Gott freut sich über dich, wenn du jemand anderem eine Freude bereitest. Gott freut sich, wenn du nächste Woche irgendeine Person aus der Gemeinde oder nicht der Gemeinde eine Person eine Freude bereitest. Darüber freut sich Gott und darüber wird sich dein Herz erfreuen. Könnten wir das als unsere Freudenbotschaft mitnehmen? Für nächste Woche? Für übernächste Woche? Für den ganzen Monat März? Eine Person, eine Woche. In einer Woche, nur eine Person, das ist nicht viel, man kann auch jeden Tag, absolut. Nach oben ist alles offen. Aber ich bin überzeugt, dass da etwas geschieht in deinem Leben. Wenn du ganz gezielt sagst, Herr Jesus, wem kann ich in dieser Woche eine Freude bereiten? Und da kommen dir Ideen und da kommen dir Personen in den Sinn, das wird geschehen, du wirst es sehen. Und wir werden nächsten Sonntag Zeugnisse hören. Amen. Ich glaube, nächsten Sonntag haben wir Erweckungsgottesdienst. Ja. Gell, stimmt? Ja, siehst du. Halleluja. Nimm das mit. Ich komme zum zweiten Punkt. Gott möchte seine eigene göttliche Freude mit dir teilen. Könnt ihr erahnen, welches der tiefste Grund seiner Freude ist? Was ist der tiefste Grund göttliche Freude. Den gibt's nämlich. Und davon lesen wir in Lukas 15. In Lukas 15 spricht Jesus zu den Pharisäern über drei Gleichnisse. Und er offenbart den Pharisäern sein Herz und das Herz des Vaters gegenüber dem Verlorenen. Es sind drei Bilder dort. Wir beginnen mit dem Bild des Hirten. Der Hirte hatte 100 Schafe. Kennt ihr? Und ich glaube, das war ein guter Hirte. Stimmt's, Lukas 15? Und er führte sie auf grüne Weiden und er führte sie zum frischen Wasser. Er hütete sie wirklich. Er schaute, dass keines auf Abwege kommt und. Und am Abend brachte er die Herde zurück in den Stall und jedes Mal, wenn er sie in den Stall bringt, zählt er sie. Und dieses Mal kommt er nicht auf 100, sondern auf 99. Und er holt die Schafe nochmals raus, so stelle ich mir das vor, und er zählt sie noch einmal, wieder nur 99. Und da klopft sein Herz, weil sein Herz liebt jedes Einzelne. Und jedes Einzelne dieser 100 Schafe ist ihm so wert. Sonst hätte er sagen können, ja gut, hast ja noch 99. Das reicht doch, immerhin. Besser als 80. Nein, er macht sich auf, er sucht dieses Schäfli. Er gibt alles. Er gibt nicht nach den ersten 5 Minuten auf oder nach der ersten Stunde. Vielleicht war es kalt und es war finster, er hatte kaum ein Licht. Und er findet es nicht, oder? Findet er es? Lukas 15. Lass mich nur kurz lesen, was da geschrieben steht in dem Vers 6 und 7. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Der Hirte teilt seine Freude mit den anderen. Gott will seine Freude teile mit dir, wenn ein Mensch verloren geht und wiedergefunden wird oder noch nicht gerettet ist und gerettet wird. Könnt ihr da mitgehen? Und dann geht es noch weiter. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürften. Was ist das für ein Herz, das hier sich offenbart an Liebe zu denen, die eben auf Abwege gekommen sind oder verloren waren und jetzt gerettet sind? Wisst ihr, ich denke letzten Samstagabend, wo Silvi hier das Zeugnis gegeben hat. Was war da für eine frische, eine himmlische Freude, die zum Teil ein bisschen angesteckt hat? Aber ich hätte schon gewartet, wenn sich schon der Himmel freut, dass jeder aufgestanden wäre und juhu, was bedeutet das für den Himmel? Und ich war so froh, als Sigi dann das im Lobpreis auffangen konnte, diese himmlische Freude und uns mit hineingenommen hat. Versteht ihr? Ich merke in euren Blicken, könnt mir nicht ganz folgen. Nein, ich schaue schon richtig in Sicht. Aber ich schaue auch auf den Herrn, weil der Herr strahlt mir entgegen und sagt, ja, gib Gas, sag's ihnen. Schüttel sie, rüttel sie. Weißt du, wenn du ab und zu zum Kreuz gehst und vor dem Kreuz zusammenbrichst, weil dir neu und immer wieder neu bewusst wird, was er für dich gelitten hat. Wegen deiner Schuld, wegen deiner Sünde und woraus er dich gerettet hat. Was Leben aus Gott bedeutet, was Vergebung bedeutet. In der ganzen Tiefe versteht ihr, was ich transformieren möchte oder der Herr. Wir werden manchmal so betriebsblind. Wir wissen gar nicht mehr, was das bedeutet, erlöst zu sein, gerettet zu sein, ein Kind Gottes sein zu dürfen, Söhne und Töchter zu sein. Meine Güte, Annabelle. Gell, Pia, als du erzählt hast, wie diese Person sein Leben Jesus übergeben hat vor dem Sterben. Das muss in uns etwas tun, dass wir sagen können, wir tanzen um die ganze Welt vor Freude, weil das Gott tut. Er sagt, Mann, Leute, ich will doch meine Freude mit euch teilen. Was hat das für eine tiefe, tiefe, tiefe Bedeutung, wenn ein Mensch nicht in alle Ewigkeit von Gott getrennt leben muss? Ich will gar nicht erwähnen, wie diese Seite aussieht. Wie ewig, unendlich ewig dieser Mensch dankbar sein wird, der gerettet ist. Verstehst du? Pia, wenn du den im Himmel triffst, der wird dir ewig dankbar sein, dass du nicht geschwiegen hast. Nila hat gebetet, Jesus, du hast dich öffentlich für uns am Kreuz hingegeben. Warum sollen wir das Evangelium privat halten? Es soll auch öffentlich werden. Aber weißt du, wenn ich mit einem langen Gesicht durch die Straße laufe, dann wird da keiner kommen und sagen, wow, was hast denn du? Das möchte ich auch. Darum laufen wir so durch die Straße. Nein, ich kenne es auch anders, dass Leute gesagt haben, was war da mit dir los? Weil ich manchmal mit Gedanken so tief bin, dass ich dann vielleicht jetzt nicht gerade einen Smile drauf habe. Ja, versteht ihr, was ich meine? Das hat mir so gut getan von Silvi. Und ich wünsche mir so sehr und wir beten so sehr, dass das doch jede Woche ein solches Zeugnis sein dürfte. Glaubst du, dass Gott das möchte? Amen. Wir wollen doch darum ringen, dass es diese Person bald gibt, die hier steht und auch so Zeugnis ablegt. Wir müssen weitermachen. Dann kommt dieser Teil wo vom verlorenen Sohn. Der vom Vaterhaus weggeht, sein Erbe verprasst, wieder zurückkommt und der Vater sagt, Mann, du stinkst, geh... und deine Kleider und... mit offenen Armen. Was ist das für ein Gott? Wer würde das sonst so tun? Und was machen sie, nachdem er ihm ein neues Kleid angezogen hat, einen Siegelring? Ein Fest! Ein Fest! Na, wir doch nicht, nein. Aber Veronika, wo ist das Fest? Jeder Gottesdienst sollte ein Fest sein, weil wir mit diesem Gott Gemeinschaft haben. Und nicht nur der Gottesdienst, jeden Tag. Verstehst du? Morgen, wenn du aufstehst, juhuhu. Es kann auch ein bisschen langsamer sein, juhuhu. Es geht auch. Aber von Herzen soll es kommen. Von Herzen soll es kommen. Heieiei. Wir sind Eltern von 4 Kindern. Jetzt haben wir schon 8 und 9 Enkel. 4 Schwiegerkinder und 8 eigene. An dieser Prozess, unsere Kinder dahin zu gelangen, wo Gott sie haben möchte, das durften wir im Gebet mitbegleiten. Und wir haben gemerkt, dass 2 unserer 4 Kinder nicht den Weg gingen, wo wir wussten, dass es der richtige Weg wäre. Und natürlich als Eltern, auch wenn sie schon erwachsen waren, sagen wir ihnen, du, wir finden das nicht gut, den Weg, den du gehst, aber du musst selbst entscheiden. Du musst auch die Konsequenzen selbst tragen. Das ist jetzt nicht mehr unsere Aufgabe, aber du übernimmst jetzt diese Entscheidung. Aber wir haben im Gebet nicht aufgehört, um sie zu ringen, weil für uns war das ein gefährlicher Weg. Und ich kann mich noch so gut erinnern, und ich habe es auch schon mal erzählt, das war eine Nacht, wo ich für eines dieser Kinder gebetet haben, zu Gott geschrien habe. Und auch jetzt, ich möchte auf Jesus schauen, nicht auf mich. Aber das war eine entscheidende, weichenstellende Nacht. Und es zeugt für mich, dass Gebet die Macht hat, Dinge zu verändern, die sich menschlich nicht verändern lassen. Und in dieser Nacht geschah es, dass dieses Kind zurückfand. Wenn das verlorene Kind zurückfindet bei Eltern, wisst ihr, was das auslöst? Weil das war eine Bestimmung für die Zukunft. Und wir dürfen heute erleben, dass unsere vier Kinder glücklich verheiratet sind, Jesus lieben und auf dem Weg sind mit ihm. Und das ist nicht selbstverständlich. Und ich kann nur die ermutigen, die vielleicht noch nicht an dem Punkt angelangt sind. Euer Gebet hat Autorität und hat die Kraft, Dinge zu verändern, die wir nicht verändern können. Aber die Freude, wenn ein verlorener Sohn zurückkehrt oder wenn Menschen sich von der Gemeinde getrennt haben und dann nach Jahren wieder zurückkommen, juhu, wieder sich einfinden in ihre Heimat und ihre Familie. Halleluja. Dritter Punkt. Gott möchte dir Freude bereiten im Gelingen der alltäglichen Dinge. Und da gibt es auch ein Gleichnis in diesem Text, Lukas 15. Es ist diese Frau, die 10 Silbergroschen hatte. Und sie verlor einen. Und wenn wir jetzt die Rollen tauschen, nicht mehr Gott sucht, sondern wir sind die Suchenden, habt ihr schon mal etwas verloren? Schon mal etwas ganz Besonderes. Und die Frau im Gleichnis, die hat die ganze Hütte auf den Kopf gestellt und hat gesucht. Und als sie gefunden hatte, was machte sie? Sie rief sofort den Nachbarn an. Schrieb ein WhatsApp. Hey, ich hab's wieder gefunden. Ein Mail. Ich hab's gefunden. Das kam in den Nachrichten. Sie hat gefunden. Und alle freuten sich mit ihr. Nicht wahr? Nicht ganz so, ein bisschen weniger modern, aber auch so. David, du hast mal etwas verloren, gell? Etwas ganz Wichtiges und Kostbares. Wo Lisanne gar keine Freude darüber hatte. Kannst du uns kurz sagen, was das war? Oh, der Ehering. Und wo hast du ihn verloren?
Im Mittelmeer.
Ja, gut, das ist nicht so groß. Da ist der Hosensee größer, oder? Ich glaube, ich habe gespielt oder so, das mal erzählt. Ball geschmissen. Ich habe ihm dann gesagt, weißt du, wenn du 40 Jahre verheiratet bist wie wir, dann fällt er dir nicht mehr ab. Dann ist er eingewachsen. Wenn es neu ist. Das ist schon nicht ganz so toll, gell? Und wie ging es dann weiter?
Ich war verzweifelt und habe gesucht und war nervös. Und meine Frau hat am Ufer genau gebetet, dass man dieses wertvolle Teil doch finden möge. Und ich habe jetzt nicht die besten Augen, die man haben kann für solche Features da im Meer zum Tauchen. Aber glücklicherweise war mein Schwager mit dabei, der es mit Gottes Hilfe dann wieder gefunden hat. Das Unmögliche im Meer. Und ich war relativ weit draußen, als ich gerade noch mit den Zehenspitzen stehen konnte. Ja. Und habe da den Ball so geworfen und irgendwann, Viertelstunde spät wahrscheinlich, habe ich gemerkt, hey, wo ist der Ring, Lisanne? Habe ich dir meinen Ring gegeben? Nein, hast du nicht. Sicher, der ist nämlich weg. Zeig mal deine Finger her. Ja. Habe ich noch gedacht, das sei ein Spaß, ja. Jemand hat sich einen Spaß erlaubt, bis mir das Lachen dann verging, ja. Aber die Freude kam wieder und war umso größer, ja, als er dann wieder auf meiner Hand war, ja.
Und Lisanne hat mit dir einen Tanz hingelegt, oder? Oder so ähnlich. In Zeitlupe. Aber versteht ihr? So wunderbar, wenn etwas verloren geht und der Herr hilft, es wieder zu finden. Weil er möchte dir eine Freude bereiten. Er möchte uns auch eine Freude bereiten, wenn wir gelingen haben am Arbeitsplatz. Da habe ich auch eine Geschichte. Könnt ihr noch ein bisschen? Sonst sagt ihr einfach Amen und dann höre ich auf. Wir haben einen Mieterwechsel gehabt, das gehört eben zu dieser ganzen Geschichte, die wir in den letzten 2 Monaten durchlebt haben. Wir mussten unseren Mieter kündigen, weil er Dinge getan hat, die nicht so gut waren. So, auf jeden Fall, wir haben eine Markise montiert vor 2 Jahren, eine elektrische, wo man drücken kann und da geht sie aus und ein und eins. Und er hat das irgendwie unfach fachgerecht behandelt, so dass die Markise so weit ausgefahren ist, dass sie sich verkehrt aufgewickelt hat auf der Walze, dass das ganze Tuch war verknittert und schräg eingezogen, und weil er dachte, ich muss schauen, dass sie ganz drinnen ist, hat er die Kurbel genommen, das sollte man ja nicht bei einem elektrischen Markise, und hat so... So, und ich musste zuerst herausfinden, weil ich keinen Servicemonteur haben wollte, der zu teuer ist. Was läuft da falsch in dieser Markise? Bis ich dann herausgefunden habe. Und glaub mir, ich habe so erlebt, wie Gott dahinter stand und mir geholfen hat. Und das war so eine Freude, bis ich gemerkt habe, das Tuch ist verkehrt aufgewickelt, ich muss nochmals ganz ausfahren und schauen, dass es richtig eingewickelt wird. Und dann musste ich noch die Grenze einstellen, wie weit die Markise ausfahren darf und dass sie auch wieder schön zusammengeht. Und dazu gibt es zwei kleine Schräublein. Genau. Und ich habe mit der Zeit festgestellt, dass der Elektriker die Markise verkehrt angeschlossen hat. Also, du hast Zeichen drauf, Minus, Plus, und mit dem Uhrzeigersinn drehen oder gegen Uhrzeigersinn. Und ich musste alles umdrehen. Das Minus war das Plus war das Minus, der gegen Uhrzeigersinn war der Uhrzeigersinn. Also, musste fort so umdenken, die hintere Schraube ist die vordere und die vordere ist die hintere. Okay. Und ich stand da auf der Leiter 2 Meter, es war schön kalt. Und ich habe da angefangen zu schräubeln. Und damit ich wusste, wenn ich falsch drehe, muss ich zählen, wie viel Mal ich drehe. Und ich habe 450 Mal gedreht. Gegen den Uhrzeigersinn. Dass, wenn es nicht funktioniert, kann ich wieder zurückdrehen, 450 Mal. Dass ich wieder am Ausgangspunkt war. So. Heine mal. Und beim 451. Mal macht die Markise und die nochmals gedreht, 452, und so habe ich den Stand gefunden, um die Markise so weit auszufahren, wie ich das möchte. Und dann wieder zurück, dass es auch beim Einfahren passte. 4 Stunden war ich dran, aber glaub mir, wenn ich nicht auf der Leiter gestanden wäre, hätte ich dort oben getanzt. Das war so ein Segen, das war so eine Freude. Ich hätte beinahe meinen neuen Schlager laufen gelassen, aber den lassen wir jetzt, der ist am Kreuz. Der Heinz, aber der ist gestorben in Jesu Namen. Gott segnet uns und schenkt uns Freude, indem er uns Gelingen schenkt. Könnt ihr das nachvollziehen? Es gibt so viele Dinge, wo Gott uns Freude bereiten möchte. Es gibt auch Dinge, die noch nicht funktionieren, aber er möchte, dass wir sie ihm schenken, damit er hineinkommt, um es zu regeln. Und ich schließe ab mit dem letzten Teil. Wie können wir Freude haben, auch in schwierigen Umständen? Ja, das ist eine Herausforderung. Ich muss selbst nachschauen, was ich aufgeschrieben habe. Es gibt so viele Dinge im Leben, die uns die Freude rauben wollen, stimmt's? Da schickt dir die Polizei eine Rechnung. Einfach so. Genau, der Blitzer stand am falschen Ort. Oder du hast plötzlich Zahnschmerzen. Oder? Und so gibt es viele Dinge, deine Frau geht dir auf den Nerv. Ich meine jetzt umgekehrt. Der Mann geht der Frau auf den Nerv. Wisst ihr, wie das ist? Das ist wie beim Zahnarzt, oder? Du hast da diesen im Mund, diesen, der da ständig, und der Zahnarzt sagt, melden Sie sich, wenn Sie Schmerzen haben. Und dann geht er los, hat seine Finger im Mund und seine Bohrmaschine, und nach 30 Minuten sagt, hat es Ihnen gar nicht geschmerzt? Doch, aber ich kann gar nicht sagen. Super, oder? Ja, es gibt so viele Dinge, die uns die Freude rauben wollen. Oder ein angebratenes Essen oder weiß ich nicht was. So, wir wissen das. Wir sind eigentlich vorgewarnt als Kinder Gottes. Das heißt, wir sollen auch vorbereitet sein und wir sollen wachsam sein auf die listigen Anläufe des Teufels. Aber wie können wir uns vorbereiten? Helm des Heils. Ganz bestimmt, dass meine Gedanken erfüllt sind mit der Wahrheit Gottes. Dass ich erkenne, hey, wer ist der Absender? Woher kommt das? Und wohin will es führen? Ja, dass ich blöd denke und dass ich negativ rede und mich versündige. Versteht ihr? Das ist so etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Helm des Heils, dass wir ihn tragen und uns da nicht hineinziehen lassen in das, was Gott, dass der Teufel versucht, uns aufzuhalsen. Nimm jeden Morgen, wenn du aufstehst, eine Überdosis Freude. Nimm jeden Morgen, wenn du aufstehst, eine Überdosis Freude. Steh vor den Spiegel und sag dem, der da drin ist. Kurt, ich sage dir eines. Er hat dich je und je geliebt. Er hat dich bei deinem Namen gerufen, du bist sein. Ich kenne wohl meine Gedanken über dich. Meine Gedanken sind Freude und Liebe, sind Güte und Barmherzigkeit und so weiter und so fort. Versteht ihr? Sag's ihm. Gib ihm diese Überdosis Freude, die für dich bereitet ist. Und wenn du mit diesem Plus schon aus dem Haus gehen kannst, in den neuen Tag hinein, dann hast du einen Vorschuss, dann hast du einen Vorsprung. Den sollen wir unbedingt mitnehmen. Was meint ihr, wo wir vorletzten Sonntag diesen Verkehrsunfall hatten? Der noch einen Rattenschwanz hinten nachzieht, mit unerledigten Dingen, mit Dingen, wo man denkt, wie kann man nur? Versteht ihr? Da ist dir nicht zur Freude zumute. Aber wohin dürfen wir gehen? Ich weiß noch, wo wir vom Spital Bludenz runtergelaufen sind zum Bähnlin in Bludenz, zum ersten Mal Montafonerbahn gefahren. Das war schon eine Freude. So, und als wir runtergefahren waren, hatten wir den Eindruck, die Sonne scheint heller, die Luft ist besser. Und wir waren so dankbar und so happy. Wir konnten so Gott ehren mit unserem dankbaren Herzen. Die Freude kam zurück. Im Wissen, Herr, du hast uns bewahrt und du wirst auch alles andere ordnen und regeln. Wir wollen es dir zutrauen. Weißt du, ich will in dem Mantel, den ich da gesehen habe, mit diesen Taschen, nicht noch eine Tasche haben, wo ich noch Dinge hineintue, die ich nicht tragen soll, sondern die ich ihm übergeben soll, damit er die Lösung bringt. Denn seine Lösung ist die beste. Amen. Und darin erleben wir wieder Gottes Freude, wie sie uns zuteil wird. Ich schließe mit zwei Bibelstellen, Habakuk 3,17. Ein kleiner Prophet im Alten Testament. Habakuk 3, 17 bis 19. Die Bibel ist auch voll dieser Beispiele, wo es schwierig war, wie Gideon in seinem Keller, wo er Weizen gedroschen hat, wo der Engel des Herrn kam und sagte, du streitbarer Held, wie Gott ihn aufgefangen hat, oder? Oder Josef, versklavt von seinen eigenen Brüdern, schwierige Situation. David in der Stadt Ziklag, die niedergebrannt war, wo die Frauen, die Kinder, das Vieh entführt wurde. Und 400 Mann, die streitbaren Helden, haben den ganzen Tag geweint und wollten David steinigen. Und was tat David? Er stärkte sich in dem Herrn und fragte, Herr, soll ich ihnen nachjagen? Und der Herr sagt, ja. Und er fragt, werde ich sie einholen? Ja. Und er holte alles zurück und noch viel mehr. Versteht ihr? Dieser Tausch, wo Gott mir hilft, die Umstände zu ändern. Paulus und Silas mitten in der Nacht. Im Kerker mit aufgeschlagenem Rücken. Was haben sie dort gemacht? Es gibt einen Lobpreis mitten in der Nacht, die Gott schenkt. Und das ist ein Lobpreis, welcher Gefängnistüren öffnet. Es ist ein Lobpreis, den Gott schenkt mitten in der Nacht, der Stürme stillt, der Ketten zerreißt und der zur Freude zurückführt, die uns gehört. Es ist die Freude Gottes. Habakuk 3,17. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, ja super. An den Reben ist nichts zu ernten, ja super. Der Ölbaum bringt keinen Ertrag, ja super. Die Kornfelder tragen keine Frucht. Ja, meine Güte. Im Pferch sind keine Schafe. Im Stall steht kein Rind mehr. Das sind Umstände, hä? Von was lebt dann Habakuk? Aber jetzt kommt's. Ich aber will jubeln über den Herrn, der mich, über den Herrn und mich freuen über, und freue über Gott, meinen Retter. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Ich lese es noch einmal. Ich aber will jubeln über den Herrn und mich freuen über Gott, meinen Retter. Wow. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Es ist ein Lobpreis mitten in der Nacht, den Gott schenkt, der uns in diesen Raum hineinbringt, wo er das tun kann, was nur er tun kann. An mir und um mich. Letzter Text, Psalm 84, 5 bis 8. Psalm 84, 5 bis 8. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Wenn sie durchs Türetal gehen, dann wird es ihnen zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Genauso soll es sein. Lest, wenn es geht, diese Stelle nochmals durch. Lasst euch immer wieder von neuem hineinnehmen, diesen Raum der Gegenwart Gottes. Seine Freude, seine Zusage. Seine Kraft, die wir so sehr brauchen, nicht mehr irdisch verhaftet, sondern himmlisch verhaftet, in Jesu Namen. Wir beten noch. Herr, wir danken dir, dass der Himmel offen ist und dass du uns eingeladen hast, in diesen Raum hineinzutreten. Herr, und du kennst uns durch und durch. Du weißt, was wir mit uns tragen, was wir eben nicht tragen sollen, sondern dir anvertrauen sollen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn es irgendetwas gibt, was du heute noch trägst, gib es gerade jetzt Jesus. Sag, Herr Jesus, ich will diesen Mantel nicht mit diesen vielen Taschen. Ich will ihn dir übergeben. Ich will jeden Umstand, jede Sorge, jedes Problem, wo ich vielleicht gebunden bin, wo ich Schmerzen habe, was auch immer. Jesus, ich bring es dir. Und ich danke dir, dass ich frei und voller Freude nach Hause gehen darf, weil du am Kreuz von Golgatha für mich schon alles erledigt hast. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, dass wir dich sehen dürfen als unser Heiland, als unseren Retter, als unseren Erlöser, als unser Helfer, als der, der uns zugesprochen hat, ich will euch nicht verlassen noch versäumen. Ich will alle Tage bei euch sein, bis ans Ende der Zeit. Halleluja. Möchte ich fragen, möchtest du in diesem Raum seiner Gegenwart bleiben? Dann steh doch mit mir auf. Zeige ihm, ich will das, Herr, und ich brauche es, Herr. Und ich bin jeden Tag neu so bedürftig, dass du mir hilfst. Und Gott sieht dein Herz. Er sieht nicht nur, dass du aufgestanden bist, er sieht genau in dein Herz. Und vielleicht kannst du in deinem Herzen sagen, Herr, ich bin so bedürftig, ich brauche dich so sehr. In jeder Minute meines Lebens. Heute Mittag, heute Nachmittag, in der kommenden Nacht, in der kommenden Woche. Ich brauche dich so sehr. Und ich möchte in diesem Raum deiner Gegenwart leben, in diesem Raum deiner Freude leben, Herr. Auch wenn es um mich stürmt, aber ich darf in diesem Raum der Geborgenheit, Sicherheit und Freude sein und bleiben. Und ich darf dadurch ein Zeugnis sein in dieser Welt, wo die Menschen sagen, was ist mit dir anders als das, was ich habe? Herr Jesus, dass in dieser Woche eine Woche ist, wo wir Menschen mit den Worten berühren dürfen, die wir ihnen sagen können. dass sie offen werden und fragen, ja, wie kann ich das bekommen, was du hast? Herr, du weißt es. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du einen besonderen Plan hast für kommende Woche, für jedes Einzelne, für uns. Und wir dürfen ihn erkennen und wir dürfen in den Spuren laufen, die du uns vorausgehst. Ich preise dich und ich bete dich an. Herr, ich rühme deinen Sieg wieder, jeden Geist der Traurigkeit. Und er ist gegangen in Jesu Namen. Und ich rühme, Jesus, deinen Sieg am Kreuz von Golgatha. Wieder jeden Geist der Depression. Und sie ist gegangen in Jesu Namen. Ich preise dich, Herr, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Unsere Kraft, unser Heil und unser Licht, dass alles Dunkle gehen muss. Ja, auch die Wolke muss gehen, die nicht hierhin gehört. Es gibt nur eine Wolke, die wir akzeptieren in unserem Leben. Und das ist die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Oh, dass sie mein Leben, unser Leben erfüllt. Unser Zuhause erfüllt. Unseren Arbeitsplatz erfüllt. Und wo immer wir hingehen mit unseren Beinen, dass die Wolke der Herrlichkeit uns nachkommt. Selbst wenn wir durch ein trockenes Tal gehen, dass hinter uns ein blühender Garten entsteht, in Jesu Namen. In jedes Haus, das wir hineingehen, dass die Herrlichkeit Gottes dieses Haus erfüllt und alles Böse raus muss im Namen Jesus. Jesus, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Gelobt sei der Name Jesus. Ich gebe mein Wort in deine Hände zurück. Ich preise dich, mein Gott, oh mein Heiland, dass du mir hilfst, dass das, was ich sagen durfte, auch in meinem Leben Wirklichkeit ist. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Zu deiner Ehre. Im Namen Jesus. Amen.